Jesus Christus war eine sehr kontroverse Persönlichkeit. Das, was Jesus gesagt hat und was Jesus getan hat, das hat die Menschen gespalten. Er hat radikale Dinge gesagt, kann man nicht wirklich neutral bleiben. Er hat sogar gesagt, entweder du bist für mich oder du bist gegen mich. Jesus hat polarisiert. Und heute kommen wir zu einer der radikalsten und kontroversesten Aussagen von Jesus. Lässt eigentlich nur zwei Reaktionen oder Antworten offen. Entweder Jesus war der, der behauptet hat zu sein, ein wahrer Prophet von Gott, der Messias, der Retter, der Sohn Gottes, die zweite Person des dreieinigen Gottes, und du beugst dich vor ihm als deinem Retter und Herrn und Gott. Oder Jesus war ein Durchgeknallter, irgend so ein abgehobener Spinner, ein Gotteslästerer, ein Lügner. Und du rufst mit den Gegnern von Jesus, kreuzige ihn, schaff ihn weg, das ist unerträglich. Die Aussage Jesu, die wir uns heute ansehen werden, ist vielleicht die anstößigste Aussage für den postmodernen Menschen in unserer Kultur. Viele stoßen sich dran. Selbst viele gute, religiöse Menschen. Das Dogma in unserer Gesellschaft, das sich immer mehr durchsetzt und das auch nicht hinterfragt werden darf, ist Toleranz. Oder eigentlich Relativismus. Weil Toleranz bedeutet, ja, jeder darf seine Meinung haben und jeder darf seine Meinung sagen. Und dazu sagen wir Christen Amen, das sehen wir genauso. Wir treten für Meinungsfreiheit ein und wir wollen jeden Menschen lieben und schätzen, ganz egal, was er denkt. Aber das heiße Eisen ist Relativismus. Relativismus sagt darüber hinaus eigentlich, ja, jeder darf seine Meinung haben, aber jede Meinung ist auch genauso gut wie jede andere. Oder jede Meinung ist genauso viel wert wie jede andere. Was für mich gut ist, ist für mich gut. Was für dich gut ist, ist für dich gut. Was für mich wahr ist und richtig ist, ist für mich wahr. Was für dich wahr ist, ist für dich wahr. Und das würden wir anders sehen. Ja, jeder darf seine Meinung haben, aber das heißt nicht, dass jede Meinung gleich gut und gleich wahr und gleich richtig ist. Und ja, unsere menschlichen Meinungen sind subjektiv, aber Gottes Meinung ist absolut. Er ist unser Maßstab. Aber wenn wir so diese absoluten Aussagen machen, zum Beispiel über Abtreibung oder Homosexualität oder Sex außerhalb der Ehe, über Gott und so weiter, wenn wir absolute Aussagen machen und sagen, etwas ist richtig oder etwas ist falsch, etwas ist Sünde, weil Gott es sagt in seinem Wort und Gott ist absolut und was er sagt ist absolut. Und wenn wir so diese absoluten Aussagen machen und Klammerbemerkung, nur wenn wir bei Gott anfangen, dann können wir absolute Aussagen machen. Aber wenn wir so absolute Aussagen machen, dann hört diese Toleranz der angeblich so toleranten Relativisten sehr schnell auf. Und sie werden aggressiv und sehr intolerant uns Christen gegenüber oder Kirche gegenüber oder christlichen Verbänden oder Events oder christlichen Politikern gegenüber. Und wir werden angegriffen und herausgefordert und verleumdet und unter Druck gesetzt. Denn absolute Aussagen in unserer Gesellschaft sind politisch nicht korrekt. Aber Jesus ist absolut. Jesus ist Gott. Und Jesus ist absolut politisch unkorrekt. Und was er heute sagen wird, wird vielleicht einige vor den Kopf stoßen. Trotzdem möchte ich euch einladen, euch darauf einzulassen und zuzuhören. Denn der heutige relativistische Mensch ist auch ein sehr hoffnungsloser Mensch und ein haltloser Mensch. Und die, die diese Weltanschauung wirklich zu Ende denken, sind oft sehr verloren und einsam und verzweifelt. Denn wenn es nur menschliche Meinungen gibt, wenn das alles ist, was es gibt, wenn alles relativ ist, dann ist letztlich auch alles egal und leer und alles nur bla 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 bla. Wie die Talkshows, wo es um irgendein Thema geht und sagt, ich bin der Meinung, 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 ich bin der Meinung und bla 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 bla. Und das war's. Ich wäre nervös bei solchen Dingen, weil ich mir denke, ich will nicht nur Meinungen hören, ich will die Wahrheit kennenlernen. Aber wenn alles relativ ist, ist letztlich alles egal. Und dann ist auch nichts wahr, wirklich zumindest wahr, und nichts gut und nichts richtig und nichts wertvoll und nichts beständig und nichts bleibend und nichts echt. Und alles, was dann bleibt, ist eigentlich so dieses zynische Recht des Stärkeren, der seine relative Meinung allen anderen aufdrückt oder aufzwängt. Ich habe Soziologie studiert und der Dekan, also der Vorsitzende des Haupt der Soziologieabteilung, der hat das so vertreten im Prinzip und war ein sehr zynischer Mensch. Und ich saß einmal in der Vorlesung bei ihm drin oder so ein Seminar und er hat gemeint, ja, also eigentlich ist ja alles nur von uns Menschen. All diese Werte, die wir uns geben, all diese Regeln. Und er hat so gesagt, ja, weißt du, du willst nicht, dass ich dich umbringe und ich will nicht, dass du mich umbringst. Also haben wir uns irgendwann mal geeinigt, es ist nicht wirklich gut, jemanden anderen umzubringen. Aber ich meine, wir Soziologen, wir sind ja die Besseren irgendwo, wir durchschauen ja das Ganze und im Prinzip wissen wir, es ist eigentlich nur so menschliche Vereinbarung, ne? Und was dann bleibt, ist einfach Zynismus. Weil letztlich ist egal, ob du wem umbringst oder nicht, solange du nicht erwischt wirst zumindest, es ist nichts Absolutes irgendwie, ist nur unsere menschliche Vereinbarung. Aber wie lebt man in diesem Kontext? Wie bedeutungsvoll ist es für einen Richter oder einen Polizisten oder einen Lehrer oder einen Anwalt in diesem Umfeld mit diesem Denken zu arbeiten? Es geht nicht um Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist eine Illusion, die gibt es eigentlich nicht, wenn man so denkt. Und darum setze ich einfach nur die Interessen der Mächtigen durch, als Polizist oder als Richter oder als Anwalt. Es geht nicht um Wahrheit, es geht nicht um Recht, es geht nicht um richtig. Es geht nur darum, dass ich die Meinung der Mächtigen gerade lehre, als Lehrer. Finde ich nicht wirklich befriedigend. Alles politische und soziale und persönliche Engagement ist letztendlich nur so ein Lobbying für meine persönliche, subjektive, kleine Meinung und nur so ein Versuch, anderen halt meine subjektive Meinung, relative Meinung aufzudrücken, so die Meinungsdiktatur, Meinungsimperialismus, wenn wir so sagen wollen, dass wirkliche Wahrheit und wirkliches Richtig und Falsch im eigentlichen Sinn nicht gibt, ist das ganze Leben eigentlich nur so ein Machtspielchen und letztendlich ja, wirklich leer und wirklich sinnlos, wenn man das zu Ende denken will. Und so, wenn du den Relativismus wirklich leben willst, wenn du diese Denke authentisch leben willst, dann verwend bitte nie mehr diese Worte gut oder schlecht oder richtig und falsch oder selbst besser oder schlechter. Das sind Begriffe, die musst du aus deinem Vokabular wirklich verbannen, weil das sind so absolute Aussagen. Also zu sagen, Mutter Teresa war besser als Adolf Hitler oder Stalin, es macht für dich keinen Sinn, so eine Aussage zu treffen. Oder zu sagen, es ist nicht gut, dass Pädophile Kinder missbrauchen und Kinder misshandeln. Oder ich finde es nicht richtig, dass du mir meinen Geldbeutel geklaut hast. Solche Dinge solltest du eigentlich nicht mehr sagen. Es ist wichtig, dass du immer hinzufügst und sagst, ich bin der subjektiven, relativen Meinung, dass es nicht so gut ist. Aber meine Meinung ist meine Meinung und deine Meinung ist deine Meinung und ich bin tolerant und ich will meine Meinung nicht dir aufzwingen, was für mich gut ist, ist für mich gut, was für dich gut ist, ist für dich gut. Wenn du denkst, dass du deine finanzielle Situation deiner Familie verbessern musst, indem du mich und meine Familie beklaust und du die stärkeren Argumente hast, weil du gerade eine Knarre in deiner Hand hältst, dann kann ich eigentlich nicht wirklich mit dir streiten. Ich meine, was für dich gut ist, ist für dich gut. Was für mich gut ist, ist für mich gut. Und wenn es dir Freude macht, Kinder zu vergewaltigen, ich meine, wer bin ich, dass ich dich in Frage stelle? Ich bin ja so subjektiv und ich persönlich finde es ja nicht so gut und ich hoffe, du erwischst nicht meine Kinder, aber du findest es offensichtlich gut. Meine Meinung ist meine Meinung, deine Meinung ist deine Meinung, es ist ja alles gleich wahr und alles gleich gut und letztlich alles egal. Mein lieber relativistischer Freund, möchte ich herausfordern, so zu leben, authentisch zu leben. Und das schafft kein Mensch. Selbst Nietzsche und wie sie alle hießen, haben das nicht durchgehalten. Haben sich politisch engagiert und Begriffe wie richtig und falsch in den Mund genommen. Kein Mensch kann so leben. Warum? Weil Gott hat uns nicht als Relativisten erschaffen. Das ist nicht die Realität, in der wir leben. Es ist nicht alles relativ. Die Bibel sagt uns, Gott hat uns die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Gott hat uns seinen Maßstab, sein Gesetz in unser Herz gelegt. Und wenn du so relativistisch denkst, dann möchte ich dich herausfordern, heute Morgen deine Philosophie in Frage zu stellen und auf dein Herz zu hören. Weil dein Herz weist dich auf den richtigen Weg und in die richtige Richtung. Dein Herz sehnt sich nach Wahrheit, nach echter Wahrheit und nach Gerechtigkeit, nach Sinn, nach Unvergänglichkeit. Und Relativismus hat ja nicht nur diese ethische, moralische Komponente, sondern hat auch eine religiöse, geistliche Komponente. Wisst ihr, wie die klingt? Was sagt ein Relativist, wenn es zu geistlichen Themen kommt? Ja, genau, ist alles egal. Alle Wege führen zu Gott. Jeder schnitzt sich so seinen eigenen Gott, seine eigene Religion. Was ich glaube, das glaube ich. Was du glaubst, das glaubst du. Und das ist alles okay. Jeder Glaube ist gleich wahr oder gleich egal. Je nachdem, wie du es definieren willst. Alles ist subjektiv. Es gibt keine Wahrheit. Es gibt nichts Absolutes. Letztlich, es gibt keinen Gott. Also alle Geistlichkeit oder Religion ist letztendlich eine Illusion. Ist auch völlig egal, was du glaubst. Die Hauptsache ist, du tust es ernsthaft und du fühlst dich besser dabei. Eigentlich ist Glauben und Religion eine Illusion. Und du kannst meinen Glauben nicht bewerten, ich kann deinen Glauben nicht bewerten. Das ist alles so lulu-wischi-waschi. Und auch da möchte ich dich einladen, mein mit Relativismus infizierter Freund, auch diese religiöse Komponente in Frage zu stellen. Hör auf dein Herz. Wie gesagt, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und da ist ein Hunger in unserem Herzen, was nichts in dieser Welt stillen kann. Und dieser Hunger, dieser geistige Durst weist uns auf ihn hin. Weil Gott ist keine Illusion. Er ist nicht irgendwie so, nur so ein menschliches, relatives Konstrukt. Er ist sehr konkret. Er ist sehr persönlich, er ist sehr eigenständig, er ist ewig, er ist unveränderlich und er ist nicht abhängig von unserer Meinung oder von unserem Denken, von uns Menschen, von unserem Glauben. Er ist der Ich Bin. Er ist der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Er ist dasselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Er ist absolut. Er ist der Schöpfer. Und er liebt dich. Und er hat dich in seinem Ebenbild erschaffen. Auch als eine ganz konkrete Person. Du bist, wer du bist. Und er ist, wer er ist. Und er hat dich für Beziehung mit sich selbst geschaffen. Und das ist der Zweck. Das ist der Sinn deines Lebens. Und das ist keine Illusion. Das ist absolut im Bereich des Möglichen für dich, wenn du auf das hörst, was Jesus heute sagt. Letzte Woche hat Jesus gesagt, Gott der Vater hat einen Platz für euch bei sich selbst. Und ich gehe hin und ich bereite diesen Platz für euch. Ich mache Beziehung mit dem Vater möglich. Und ich gehe zum Vater und ich komme wieder und dann werde ich euch mitnehmen zu mir, dort wo ich bin. Damit ihr seid, wo ich bin. Beim Vater, bei Gott. In Beziehung mit ihm. Und dann sagt er im Vers 4 heute, und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Ihr wisst, wie ihr zu Gott, dem Vater, kommt. Vers 5, Thomas spricht zu ihm, ich mag den Thomas, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg wissen? Ihr wisst den Weg, sagt Jesus, und Thomas sagt, hey, wir wissen gar nichts. Wir verstehen überhaupt nicht, wovon du sprichst. Und er sagt, wir hier, also Thomas spricht für die anderen Jünger. Ich bin sicher, während Jesus hier zu ihnen geredet hat, haben sie sich so angesehen, so. Kapierst du, wovon er redet? Hä? Und ich mag den Thomas. Thomas war so ein authentischer, wahrhaftiger Kerl. Der hat niemandem was vorgemacht und wenn er was nicht kapiert hat, dann war es ihm auch nicht peinlich, eine Frage zu stellen. Seid ihr dankbar für die Thomaser in dieser Welt? Ich glaube, wir kennen die Situation alle so aus der Schule. Aus der Schulzeit, der Lehrer erklärt was. Mathe zum Beispiel, und er geht davon aus, dass die Schüler das verstehen und keiner schnallt es. Man guckt sich so gegenseitig an. Aber keiner ist bereit, allen ist es irgendwie peinlich, alle sind so zu stolz, sich irgendwie eine Blöße zu geben. Keiner traut sich zu fragen, aber Gott sei Dank, da ist der Thomas, der seine Hand hebt und sagt, hey Lehrer, wir haben gerade überhaupt nichts kapiert, was Sie da erzählt haben. Gott sei Dank. Danke, Thomas. Und Jesus hat nie einen ehrlich Suchenden zurückgewiesen, einen, der ehrlich fragt. Und er sagt, im Vers 6, er antwortet und sagt, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Das ist die Antwort. Die Antwort ist eine Person. Die Antwort bin ich, sagt Jesus. Das ist eine unheimlich abgefahrene, radikale Aussage, die Jesus hier trifft. Vollkommen politisch unkorrekt. Eine absolute Aussage. Seht ihr, was er sagt? Er sagt, ich bin der Weg zu Gott. Ich bin die Wahrheit über Gott. Im Vers 9 wird Jesus sagen, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Hebräerbrief Kapitel 1 heißt es, dass Jesus das perfekte Abbild des Vaters ist. Jesus sagt, ich bin das Leben Gottes. Und die Bibel bezeugt es, die ganze Bibel bezeugt es. In Johannes 5 haben wir gelesen, hat Jesus gesagt, wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Johannes 6, Vers 35, da spricht Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Oder ich bin das Brot, das Leben gibt, sagt er vorher. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, der wird nie mehr wieder dürsten. Also wenn du zu Gott kommen willst, wenn du Gott kennen willst, wenn du ewiges Leben haben willst, dann musst du zu Jesus kommen. Oh, das ist skandalös für einen relativistisch denkenden Menschen. Skandalöse Aussage, dieser Absolutheitsanspruch von Jesus. Und selbst für religiöse Menschen, für gute Christen, ist es oft ein Problem, das, was Jesus hier sagt. Wir sind so infiziert mit diesem Relativismus, mit diesem Denken heutzutage. Aber Jesus ist ganz klar. Jesus sagt hier nicht, ich bin ein Weg. Oder ich bin eine Wahrheit. Er sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Boom, boom, boom. Und einfach, um noch irgendeinen Zweifel zu beseitigen, sagt Jesus weiter, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Noch irgendwelche Fragen? Ich meine, ist es irgendwie unklar, was Jesus hier sagt? Ich bin der einzige Weg zu Gott, sagt Jesus. Johannes 3, Vers 36, wer den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. 1. Johannes 5, Vers 11, da bringt der Johannes auch nochmal so auf den Punkt, was Jesus gesagt hat. Und er schreibt, und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist wo? In seinem Sohn. Und er sagt ganz klar, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Noch irgendwelche Fragen? Ist es irgendwie unklar, was Gott uns in der Bibel sagt? Kann man es noch klarer ausdrücken? Wenn du Jesus hast, dann hast du Gott. Wenn du Jesus kennst, dann kennst du Gott. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du Leben in Beziehung mit Gott. Ohne Jesus kommst du nicht zu Gott. Ohne Jesus kannst du Gott nicht kennen. Ohne Jesus kannst du keine Beziehung, keine Gemeinschaft mit Gott haben. Wirst du nicht ewiges Leben haben. Es ist so klar. Es gibt einen Weg, es gibt eine Wahrheit, es gibt ein Leben und es ist Jesus. Es gibt keine Alternative, es gibt keinen Kompromiss, es gibt keine Diskussion. Matthäus 7 hat Jesus gesagt, eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und sein Name ist Jesus. Aber dieser exklusive, enge, absolute Anspruch von Jesus, der ist vielen ein Dorn im Auge. Weil das heißt, wenn Jesus der eine Weg ist, der einzige Weg zu Gott und die einzige Wahrheit über Gott und das Leben Gottes, dann heißt es, dass alle anderen Propheten, alle anderen Gurus, alle anderen Religionsgründer, die sich irgendwie andere Wege erdacht haben, dass die falsch liegen. Dann heißt es, dass alle anderen Religionen ohne Jesus Holzwege sind. Nicht nur Umwege, sondern wirkliche Holzwege. Die bringen dich nicht zu Gott. Bringen dich in die Hölle. Alle anderen Gottesvorstellungen sind Illusionen. Alle Religiosität ohne Jesus, alle religiöse Anstrengung ist vergebliche Mühe. Du kannst 25 Stunden am Tag meditieren. Du kannst 8 Tage in der Woche in Gottesdienst rennen. Du kannst 13 Monate im Jahr fasten. Du kannst 100 Wallfahrten nach Mekka machen und 1000 Mal den Rosenkranz beten und 10.000 Wachturmzeitschriften verteilen. 100.000 gute Taten pro Tag tun. Ohne Jesus wird dich das nicht retten. Wenn du versuchst, dich selbst ohne Jesus zu retten oder irgendwie zu Gott hinzuarbeiten, das wird es nicht bringen. Der Einzige, der es bringt, ist Jesus. Die Bibel ist so klar. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Da predigen die Apostel, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Es gibt nur einen, es gibt nur einen Retter und das ist Jesus. Ist das exklusiv? Ist das eng? Ja. Aber auf der anderen Seite ist es auch wunderbar. Es macht die Dinge wunderbar einfach. Du brauchst nicht irgendwie eine Straßenkarte, um zu Gott zu kommen. So eine Karte mit hunderttausenden verschiedenen Wegen und Straßen. Du musst nicht irgendwie hunderte Wege studieren und ausprobieren, um gerettet zu werden. Es ist nicht kompliziert. Es ist sehr einfach. Komm zu Jesus, vertrau ihm, folg ihm nach und du wirst gerettet werden. Du wirst versöhnt sein mit dem Vater. Du wirst Gott kennen. Es gibt einen Weg. Hey, das macht es wunderbar einfach für einfache Menschen wie mich. Ich mag das. Ich mag klare Ansagen und ich schätze es an Jesus. Wir müssen nicht herumirren. Aber zweitens, es wundert mich auch nicht, dass es nur einen Weg zu Gott gibt. Das ist auch unsere Erfahrung in der Welt, oder? Wir sagen zwar, alle Wege führen nach Rom, aber de facto ist das nicht wirklich wahr, oder? Rom ist so weit weg, nehmen wir Grünstadt. Nicht alle Straßen führen nach Grünstadt. Du kannst ewig auf der A1 unterwegs sein, solange du willst, du wirst nie nach Grünstadt kommen. Du musst die A6 nehmen, also jetzt groß gedacht, die großen Straßen. Es führen auch nicht alle Straßen zu meinem Haus, sondern genau genommen eine. Wahrscheinlich ist es bei deinem Haus ähnlich, sei denn du hast gerade so ein Eckhaus. Das ist eher die Ausnahme. Aber wahrscheinlich führt nur eine Straße oder ein Weg zu deinem Haus. Und wisst ihr was, jetzt ist es auch okay. Ich glaube, wir haben uns noch nie drüber aufgeregt, oder? Wäre ein bisschen seltsam, wenn ich mich hinstellen würde und sagen würde, hier eine Straße, das langt man nicht. Ich will noch eine zweite Straße haben zu meinem Haus, hier hinten über die Gärten der Nachbarn. Da würden die sagen, hey, du spinnst wohl. Wer denkst du, dass du bist? Das ist ein bisschen arrogant. Hey, ist völlig unnötig, du brauchst nicht noch eine zweite Straße, irgendwie deinen privaten Sonderweg, es gibt schon eine Straße. Sei dankbar dafür. Warum ist Jesus der eine Weg, der einzige Weg? Das ist eigentlich ganz einfach. Weil nur er ein perfektes, sündenloses Leben für dich gelebt hat, was du nicht leben kannst. Und weil er, nur er, deine Sünden getragen hat, die dich trennen von dem heiligen Gott. Und weil nur er für deine Schuld gestorben ist und sie beseitigt hat. Kein anderer Religionsgründer oder Philosoph oder Guru hat es für dich getan. Mohammed ist nicht für dich gestorben. Buddha ist nicht für dich gestorben. Krishna ist nicht für dich gestorben. Die Wachturmgesellschaft ist nicht für dich gestorben. Und wirklich keiner beansprucht das von denen. Kein anderer beansprucht das. Nur Jesus hat es für dich getan. Deswegen kann nur er dich retten. Deswegen ist er der einzige Weg. Ohne Jesus bleibst du in deinen Sünden. Da bleibst du von Gott getrennt. Egal wie religiös du bist. Jesus ist der Einzige, der was dagegen unternommen hat. Und der fähig war, was dagegen zu tun. Und deswegen ist er der einzige Weg. Das ist ganz einfach. Und deswegen sollte es die absolute Priorität von jedem von uns sein, ihn kennenzulernen und ihn zu kennen. Drittens ist für mich auch nicht überraschend, dass es nur eine Wahrheit gibt. Oder dass nur einer die Wahrheit ist. Ich meine, wenn wir es uns wirklich anschauen, Wahrheit ist per Definition absolut. Sonst gibt es eigentlich eine wirkliche Wahrheit. Relative, subjektive Wahrheit ist eigentlich so ein Widerspruch in sich selbst. Das ist so bla bla bla. Relative Wahrheit ist keine Wahrheit. Wahrheit ist schlicht und einfach wahr. Deswegen nennen wir sie Wahrheit. Wahrheit ist wirklich absolut. Du kannst die Wahrheit verleugnen, du kannst die Realität verleugnen, du kannst realitätsfremd leben, wenn du willst. Aber das wird die Realität und die Wahrheit nicht verändern. Das gilt auch für Gott, die Wahrheit über Gott. Gott ist Gott. Es gibt nur einen Gott. Es kann nur einen Gott geben, einen wahren Gott. Und der eine Gott ist so, wie er ist. Und dein Glaube oder deine Meinung oder was immer du über ihn denkst, das wird ihn nicht verändern. Dein Glaube wird die Wahrheit nicht verändern. Die ist nicht subjektiv. Gott ist nicht subjektiv. Gott oder die Wahrheit ist nicht abhängig von dir. Die Wahrheit ist schlicht und einfach wahr. Dieses Pult ist aus Holz. Das ist die Wahrheit. Egal, ob du glaubst, dass es aus Metall ist oder aus Gummi oder aus Gummibärchen oder sonst irgendwas, aus Plastik, die Wahrheit ist, es ist aus Holz. Und wenn du glaubst, es ist aus Plastik, dann kannst du das glauben. Und wir sind tolerant als Christen, du darfst deinen Glauben haben, aber es ist schlicht und einfach falsch. Das Pult ist aus Holz. Das ist die Wahrheit. Das ist die Realität. Mein Hemd ist blau. Und nicht grün und nicht gelb und nicht rot. Wenn du willst, kannst du von mir glauben, dass es rot ist. Aber das wird die Realität nicht ändern. Das ist blau. Das ist die Wahrheit. Ich bin der Günther. Ich bin ja die Gabi, ich bin ja der Markus, ich bin ja der Manfred. Du kannst glauben, dass ich der Manfred bin. Ist okay, ich bin tolerant, ich werde dich trotzdem lieb haben, aber du liegst falsch. Die Realität ist, ich bin der Günther. Gott ist Gott. Und das, was er sagt, ist absolut wahr. Dein Glaube, deine Meinung wird es nicht verändern. Das wird verändern, wo du die Ewigkeit verbringen wirst, ob du in den Himmel oder in die Hölle kommst, ob du bei ihm sein wirst oder getrennt von ihm sein wirst. Dein Glaube, deine Entscheidung wird dein Schicksal verändern, aber nicht Gott, nicht die Wahrheit. Das ist absolut, das steht, das ist fest wie der Fels in der Brandung. Die Wahrheit ist schlicht und einfach wahr. Viertens überrascht mich auch nicht, dass es nur einen Weg gibt. Was ich absolut erstaunlich finde und was absolut abgefahren ist, dass es überhaupt einen Weg gibt. Es ist wunderbar, dass Gott einen Weg für uns bereitet hat. Gott schuldet uns keinen Weg. Das Universum wäre absolut in Ordnung und absolut fair, wenn Gott keinen Weg für uns bereitet hätte. Er ist heilig und wir sind Sünder. Er ist die Wahrheit und wir sind Lügner. Er ist rein und wir sind schmutzig. Er ist perfekt und wir sind unvollkommen. Er ist der Herrscher, wir sind Rebellen. Er ist Gott, wir wollen gern Gott spielen. Es wäre absolut fair, wenn er uns einfach nur das geben würde, was wir verdienen. Und es ist die Hölle. Das ist die Trennung von ihm. Es wäre absolut fair, wenn Gott uns abschreiben würde. Wir könnten uns überhaupt nicht beschweren. Aber die Bibel sagt uns, Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das heißt, die Menschen in der Welt. Dass er einen einzigartigen Sohn gegeben hat. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Und wenn du dich durch Glauben mit Jesus verbindest, dann wirst du gerettet. Dann wirst du versöhnt mit dem Vater. Das ist für mich erstaunlich. Ein unglaubliches Geschenk. Danke, Vater. Danke, Jesus. Wir sollten dankbar sein, dass es einen Weg gibt. Und was für ein Vorrecht ist es, dass wir den Weg kennen. Wenn du Jesus heute kennst, dann bist du der reichste Mensch, den es gibt in dieser Welt. Wir sind reich beschenkt. Über das hinaus, was wir verdienen. Matthäus 7 nochmal hat Jesus gesagt, eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Boah, wenn du einer von denen bist, wenn du einer von denen bist, der Jesus kennt und von denen, der Gott kennt durch Jesus, wow, ist ein absolutes Vorrecht. Freu dich. Freu dich an deiner Errettung. Und gib die gute Nachricht weiter. Erzähl es anderen Menschen weiter von diesem Weg. Aber vielleicht sagst du, ach, das ist nicht fair, das ist nicht in Ordnung, dass nur wenige den Weg finden, dass es so eng ist. Wie ist es mit denen, die es nicht gehört haben? Die von dem Weg nicht gehört haben? Ich möchte die Frage zurückgeben, was ist mit dir? Du hast es gehört, heute spätestens, was Jesus gesagt hat.
Was wirst du mit Jesus machen?
Ich glaube, dass jeder, der Gott ehrlich sucht, ihn finden wird. Ich werde ihm Jesus offenbaren. Ich meine, wir hören so abgefahrene Geschichten von Moslems in Ländern, wo du nicht mal eine Bibel mitnehmen kannst und Gott spricht durch Träume zu diesen Menschen und offenbart sich ihnen und die rennen dann in der Stadt herum und da gibt es irgendeinen Christen und Gott hat zu dem im Traum gesprochen und dem Menschen gezeigt, dem er begegnen wird. Und ich meine, Gott hat seine Wege. Ich persönlich glaube, der Grund, warum wenige den Weg finden, ist nicht so sehr, dass wenige von ihm hören, sondern ist vielmehr die Einstellung von denen, die es hören. Und was die Menschen mit der frohen Botschaft machen, wenn sie sie hören. Viele nehmen Anstoß an Jesus, sind nicht gewillt, sich zu demütigen und ihren Weg loszulassen, um Jesus zu wählen. Und das ist der Punkt. Jesus hat gepredigt, tut Buße. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das, was Jesus für uns getan hat. Wenn du zu mir kommen willst, nach Hause, und du bist auf der A81 unterwegs, wirst du nie zu mir kommen. Du musst am Weinsberger Kreuz, glaube ich, heißt es, Autobahn wechseln auf die A6. Dann bist du in die richtige Richtung unterwegs. Und so, wenn du auf einem geistlichen Weg unterwegs bist, auf einem anderen geistlichen Weg unterwegs bist als Jesus, dann musst du Spur wechseln, Wege wechseln, du musst von deinem Weg abfahren und auf Jesus auffahren und er wird dich zum Vater führen. Garantiert. Wir haben heute von dem Weg zu Gott gehört. Das ist Jesus. Wenn du auf ihm unterwegs bist, hey, dann gut, dann freu dich, sei dankbar dafür. Es ist ein absolutes Vorrecht, ein Geschenk. Zähl es anderen weiter. Wenn du auf einem anderen Weg unterwegs bist als Jesus, bist du bereit umzukehren. Spur zu wechseln, Weg zu wechseln. Dazu möchte ich dich einladen heute Morgen. Was trennt dich von Jesus? Ist es Stolz oder Tradition? Familiäre Bindungen? Kultur? Religiosität? Dein sündiger Lebensstil? Was ist es, was dich von Jesus abhält? Was ist es, was dich von ihm trennt? Ich möchte dich einladen. Lass deinen Weg los. Fahr von deinem Weg ab und fahr auf Jesus auf, sozusagen. Ergreife ihn, wähle Jesus. Letzten Gedanken noch, fünften Gedanken zum Abschluss. Selbst wenn es noch andere Wege geben würde, die es nicht gibt, aber selbst wenn es so wäre und es noch andere Wege zu Gott gäbe, wenn du geistlich wirklich klar sehen würdest, würdest du trotzdem Jesus wählen. Weißt du warum? Weil keiner im ganzen Universum liebt dich so sehr und so leidenschaftlich, wie er dich liebt. Er liebt dich so sehr, dass er am Kreuz gegangen ist für dich. Niemand im ganzen Universum hat je so viel zurückgelassen, wie Jesus, um dich zu retten, für dich. Niemand hat so viel aufgegeben, wie er für dich. Niemand hat je so viel ertragen, wie er für dich ertragen hat. Ich meine, das ist Liebe. Er hat sich zu Tode foltern lassen für dich. Und mehr als das, schlimmer war die geistliche Folter deiner Schuld, die auf ihm gelegen ist und die Trennung vom Vater. Niemand hat so einen hohen Preis dafür bezahlt, mit dir Gemeinschaft zu haben oder mit dir zusammen zu sein wie Jesus. Niemand ist dir so sehr hingegeben wie er. Er liebt dich leidenschaftlich, er liebt dich aufopfernd. Er ist verliebt in dich. Und ich möchte ihn nimmer missen. Und mir ist es egal, ob es noch zigtausend andere Wege gäbe, wenn es so wäre, was es nicht ist. Ich würde trotzdem Jesus wählen. Er wäre trotzdem noch immer der Weg, der beste, der wertvollste, der schönste Weg. Also hör auf ihn heute Morgen, wenn er zu dir spricht, wenn er zu uns spricht und wenn er sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wie gesagt, Jesus hat es nicht nur getan, er hat uns nicht nur mit Worten geliebt und den Weg gewiesen, Jesus hat uns mit Taten geliebt, es ist wirklich konkret geworden. Er ist hingegangen und hat einen Weg bereitet zum Vater. Und wir werden es nie völlig verstehen und völlig erfassen, was das Kreuz wirklich in der vollen Tiefe für Jesus bedeutet hat, was es für den Vater bedeutet hat, seinen eigenen Sohn hinzurichten und voll dazu zu sehen. Wir werden es nie völlig verstehen. Aber ein Bild sagt oft mehr als tausend Worte. Und wir wollen zum Abschluss noch Abendmahl feiern. Da hat Jesus es sichtbar gemacht, als er das Brot genommen hat und gesagt hat, seht, das ist mein Leib. Und dann, was hat er gemacht damit? Alles gebrochen. Hat sich brechen lassen für uns. Hat sein Leben für uns gegeben und hat es ausgeteilt, das Brot. Du darfst Anteil an mir haben. Und hat gesagt, seht hier dieser Becher mit Wein. Das ist der neue Bund. Das ist, wie ihr in Beziehung mit Gott kommen könnt und in Beziehung mit Gott sein könnt. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er geschrien, es ist vollbracht. Der Preis für deine ganze Lebensschuld ist völlig bezahlt. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen, der Weg zu Gott ist frei. Wenn du nur wählen willst, den Weg. Jesus. Lass uns das betrachten jetzt im Abendmahl. Und lass uns es feiern. Und uns daran freuen, was Jesus für uns getan hat. Und wenn du noch nie Jesus ergriffen hast, dich nie anvertraut hast, ihn nie als den Weg gewählt hast deines Lebens, dann ist es eine wunderbare Gelegenheit, es zu tun. Und du kannst es in einem ganz einfachen, simplen Gebet tun. Gott hört sowieso dein Herz und deine Gedanken. Sagst du, ich verstehe, dass ich nicht perfekt bin, dass ich gesündigt habe und dass ich mich nicht selbst erlösen kann. Und ich verstehe, Jesus, dass du für meine persönliche Schuld bezahlt hast. Und ich möchte es annehmen. Ich möchte, dass es für mich gilt. Ich möchte mein Leben nicht mehr selber bestimmen, sondern möchte mich von dir bestimmen lassen. Ich möchte mich dir anvertrauen, mich ganz in deine Hände legen. Und wenn du das tust, dann wirst du den Vater kennenlernen, heute Morgen. Es ist nicht kompliziert, es ist eigentlich sehr einfach. Und so, Herr, beten wir, wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dass du uns geistliche Offenbarung schenkst, durch deinen Heiligen Geist. Hilf uns, das zu verstehen, was wir nie völlig erfassen werden können. Hilf uns auch geistlich klar zu sehen, wo wir wirklich ganz persönlich stehen in Beziehung zu dir, ob wir ewiges Leben haben oder nicht. Und Heiliger Geist, ich möchte beten, dass du wirkst, dass du ziehst. Jesus hat gesagt, du wirst uns in alle Wahrheit führen, dass du uns ihn offenbarst heute Morgen. ganz persönlich, nicht nur da oben intellektuell, sondern dass es wirklich ins Herz geht, wenn wir jetzt Abendmahl feiern. Danke, dass du uns Leben schenkst. Wir lieben dich, Herr, und wir danken dir, wir preisen dich heute Morgen.